SRF 3.
Leck bei einer großen Inkassofirma in der Schweiz sind Krankenakten und Kreditkartenabrechnungen in falsche Hände geraten. Wie ist das möglich? Aufarbeitung eines dunklen Kapitels. Welche Rolle spielte die reformierte Kirche bei den Verdingkindern in der Schweiz? Bulgarien als EU-Ratspräsident. Was ist vom osteuropäischen Land im nächsten Halbjahr zu erwarten? Die ehemalige Botschafterin im Info3-Gespräch. Das ist Info3 heute mit Karin Britsch. Inkassofirmen, das sind Unternehmen, die Schulden eintreiben im Auftrag von anderen Unternehmen. Wer also einen Kunden hat, der nicht zahlt, für den übernimmt diesen ungemütlichen Teil ein Inkassounternehmen. Nun hat die Süddeutsche Zeitung aufgedeckt, eine große Inkassofirma hat ein Datenleck in der Schweiz. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Adressen von Schuldnern, sondern auch um Krankenakten und Kreditkartenabrechnungen. Die ganze Geschichte hat Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Muss eine Inkassofirma für ein Unternehmen Schulden eintreiben, dann reichen im Prinzip ein paar wenige Informationen. Wer ist der säumige Zahler? Wo wohnt er? Wie viel Geld schuldet er wem? Soweit so gut. Doch der Fall, den die Süddeutsche Zeitung heute aufgegriffen hat, zeigt, der Schweizer Ableger der deutschen Inkassofirma EOS weiß sehr viel mehr. Das Unternehmen verfügt über sensible private Daten und mutmaßliche Schuldner. Sie hat die ganze Krankenakten, seitenlange Kreditkartenabrechnungen, Kopien von Reisepässen und Briefwechseln. Das von Zehntausenden von Kunden, die größtenteils in der Schweiz wohnen. Alles sensible Informationen über die Schuldner, die in die Hände von Dritten gelangt sind, heißt es im Zeitungsartikel. Patrick Kneubühl, bernischer Fürsprecher und Sprecher des Branchenverbandes VSI, der die Inkassobranche vertritt, ist ob dieser gespeicherten Datenflut aber nicht überrascht. Er erklärt:
Meistens kommen wir im direkten Gespräch mit dem Schuldner weiter und der hat dann vielleicht vergessen, dass er im März beim Arzt war und dann fragt er, ja, können Sie mir das belegen, dass ich das wirklich schulde? Und dann ist es immer gut, wenn man eben über diese Daten verfügt und dann dem im Einzelfall zeigen kann, ja schau, du hast dort zu diesem Zeitpunkt diese und diese Dienstleistung bezogen.
Allerdings gelten bei Ärzten oder auch bei Anwälten und Treuhändern besondere Sorgfaltspflichten. Denn Ärzte wie Anwälte unterstehen einem Amtsgeheimnis.
Ich kann von uns Anwälten sprechen. Wir dürfen nicht ohne eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht einfach unsere Daten unserer Klienten rausgeben.
Auch nicht an eine Inkassofirma, die Geld für unbezahlte Rechnungen eintreibt, so der Verbandsvertreter der Inkassobranche. Im vorliegenden Fall ist nun aber offenbar trotz solcher Standesregeln bei Ärzten sensible Patientendaten in die Hände Dritter gelangt. Denn ein Informant hat der Süddeutschen Zeitung eben eine ganze Serie von Daten zugespielt. Dabei ist unklar, wie der Informant an die Daten gekommen ist. Er behauptet, ein Hacker habe eine IT-Sicherheitslücke ausgenutzt, um an die Daten zu kommen. Eine Darstellung, die die EOS Schweiz im Artikel aber noch nicht bestätigen kann. EOS Schweiz prüft derzeit übrigens die Vorgänge. Darüber hinaus wollte auf Anfrage noch niemand zum Fall Stellung nehmen. Patrick Kneubühl vom Branchenverband nimmt die Inkassofirma aber in Schutz.
Die EOS, die ist ja eine sehr grosse, international bestens bekannte und renommierte Firma. Und die hat alle Massnahmen getroffen, die nach dem heutigen Stand der Technik wichtig ist und richtig sind.
Man darf gespannt sein, was die internen und allenfalls auch externen Untersuchungen ergeben werden.
Gleich geht's hier um Verdingkinder und um die Frage, wie war das möglich?
Die fehlende Kontrolle, glaube ich, ist eines der Schlüssel, weshalb so viele Möglichkeiten des Missbrauchs auch bestanden haben.
Noch mehr Antworten gibt es hier nach den Nachrichten. Und die hat jetzt Fabian Schlurp. Erstes Thema, eine umstrittene Gemeindefusion.
Die Zürcher Gemeinden Horgen und Hirzel dürfen fusionieren, und zwar mit Segen des Bundesgerichts. Die Bundesrichter in Lausanne haben eine Beschwerde von 5 Fusionsgegnern abgelehnt. Damit können sich Horgen und Hirzel per 1. Januar 2018 offiziell zusammenschließen. Bereits im Herbst 2016 hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beider Zürcher Gemeinden die Fusion gutgeheißen. Auch Kantonsregierung und Parlament stimmten zu. Die Gegner der Fusion befürchten etwa, dass das Dorfleben in Hirzel leiden wird. Unter anderem wird die Sekundarschule im Dorf aufgelöst. Die Neuordnungen seien zumutbar, urteilte nun das Bundesgericht. Die Basler Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen 18 linksextreme Personen. Die Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 29 Jahren hatten Ende Juni vergangenen Jahres in Basel zwei Polizeiangehörige verletzt und einen Sachschaden von rund 180.000 Franken verursacht. An der unbewilligten Kundgebung in der Basler Innenstadt hatten rund 50 Personen teilgenommen. Hinweise auf die Täterschaft lieferte erst ein Bekennerschreiben auf einer Internetseite von sogenannten Autonomen. Wegen eines verdächtigen Koffers ist gestern Abend in Rorschach ein Zug evakuiert worden. Rund 50 Passagiere mussten ihn verlassen, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Im Zug war ein Koffer entdeckt worden mit der Aufschrift «Achtung, gefährlich, Waffe». Die Polizei konnte den Besitzer des Koffers ausfindig machen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Hobbykoch handelte, der in dem Koffer Messer aufbewahrte. Die Aufschrift hatte er nach eigenen Angaben angebracht, um seine Kinder vor den Messern zu warnen. Die türkische Polizei hat 54 ehemalige Mitarbeiter einer Universität in Istanbul verhaftet. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu liegen Haftbefehle für insgesamt 171 Mitarbeiter der Fatih-Universität vor. Die Universität war nach dem Putschversuch im vergangenen Jahr geschlossen worden, wegen angeblicher Verbindungen zum geistlichen Fethullah Gülen. Die türkische Regierung macht ihn für den Putschversuch verantwortlich. Nach dem Atomunfall von Fukushima 2011 musste die Betreiberfirma TEPCO alle ihre Atomkraftwerke ausschalten. Nun hat TEPCO von der japanischen Atomaufsicht erstmals die Genehmigung erhalten, zwei Reaktoren wieder hochzufahren. Das betroffene Kraftwerk in Zentraljapan erfülle alle geforderten zusätzlichen Sicherheitsvorschriften. Allerdings kann das AKW nicht sofort wieder ans Netz. Die örtlichen Behörden müssen dem Neustart ebenfalls zustimmen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.425 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 17,63 gehandelt, der Dollar zu 98,93 Rappen. Das Wetter, es bleibt bewölkt, vielerorts fällt Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 700 Meter, im Süden bis 400 Meter. Morgen wird es im Süden ruhiger, im Norden bleibt es wechselhaft, stellenweise schneit es bis ins Flachland. Die Temperaturen liegen heute und morgen bei 2 bis 5 Grad.
Info 3 Mittag.
Ein Kind wird in eine fremde Familie geschickt. Es muss dort arbeiten, es hat keine Rechte, erfährt keinen Schutz. So ging es den Verdingkindern in der Schweiz. Jahrzehntelang gehörten sie zur Schweizer Gesellschaft. Welche Rolle spielte die evangelisch-reformierte Kirche in dieser dunklen Geschichte? Eine Untersuchung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds zeigt, sie war in vielen verschiedenen Funktionen beteiligt. Lukas Schmutz.
Die Rolle der Reformierten in der tragischen Geschichte der Verdingkinder ist noch sehr viel weniger erforscht als die der katholischen Kirche. Die Historikerin Loretta Selias.
Im protestantischen Kontext waren es mehr und unterschiedliche Organisationen und Vereine, die sich engagiert haben, nicht unter einem gemeinsamen Dach, sondern eben einzeln organisiert. Und deshalb ist es auch schwieriger, sie zu fassen.
Beim Versuch, sie zu fassen, so Selias, gibt es trotzdem eine große Gemeinsamkeit, das Versagen der Gemeinden. Diese unternahmen nämlich selbst nichts gegen die Armut und sie kontrollierten auch diejenigen nicht, denen sie das Feld überließen. Und das war fatal, sagt Selias.
Die fehlende Kontrolle, glaube ich, ist eines der Schlüssel, weshalb so viele Möglichkeiten des Missbrauchs auch bestanden haben.
Häufig waren es beispielsweise die Pfarrer, die nicht kontrolliert wurden, sagt Loretta Selias. Sie schildert einen dramatischen Fall aus ihren Untersuchungen. In einer Landgemeinde kam ein Mädchen als Verdingkind ins Haus des Pfarrers. Alle im Dorf hätten gewusst, dass das Mädchen dort geschlagen und misshandelt wurde. Doch niemand muckte auf, weil es der Pfarrer war. Wie oft reformierte Pfarrer so direkt an Missbrauch beteiligt waren, sei offen. Dennoch hält Loretta Selias dieses Beispiel für aussagekräftig. Sie sagt,
es zeigt diese Moralinstanz des Pfarrers, aber auch eben die Möglichkeiten, dass eine Person einen so großen Einfluss in einer Fremdplatzierung auf ein Kind oder einen Jugendlichen haben kann.
Verdingkinder waren aber auch ganz anderen reformierten Kreisen ausgesetzt. In städtischer Umgebung kümmerten sich oft evangelische Frauenvereine um die Fremdplatzierung von Verdingkindern. Um 1900 hatte der Verband der Frauenvereine zur Hebung der Sittlichkeit 26.000 Mitglieder. Der Name weist schon auf das Wertesystem hin, das die Frauen oft leitete. Armut sei in der Regel selbst verschuldet und Arme müssten darum zur Arbeit angehalten werden. Simon Hofstetter ist beim Evangelischen Kirchenbund zuständig für Gesellschaft und Recht. Er leitet die Anstrengungen der Kirche, die Verdingkindergeschichte aufzuarbeiten. Die Kirche ist froh, mit der neuen Publikation selbst den Anstoß für die Auseinandersetzung mit der eigenen Verdingkindergeschichte gegeben zu haben. Denn die Kirche will Verantwortung tragen, die Aufarbeitung weitertreiben und hofft dabei nun auf Unterstützung.
Wir wünschen uns, dass auch die historische Forschung in einer größeren Breite diesem Thema nachgeht.
Das ist durchaus zu erwarten. Der Nationalfonds hat in diesem Jahr unter dem Titel «Fürsorge und Zwang» ein Programm über die Verdingkindergeschichte gestartet.
Info 3 Mittag.
Alle 6 Monate übernimmt ein anderes EU-Land die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Gelegenheit, sich von der besten Seite zu zeigen. Ab dem 1. Januar ist Bulgarien dran. Seit 10 Jahren Mitglied in der EU und eines der ärmsten Länder der Europäischen Union. Eine Frau, die ihr Land sehr gut kennt, ist Meglana Plukcheva. Die ehemalige bulgarische Vizepremierministerin und später dann bulgarische Botschafterin in der Schweiz. Ich fragte sie, was ist von Bulgarien zu erwarten in den nächsten 6 Monaten?
Bulgarien hat die Ambition, eine gute Ratspräsidentschaft zu gestalten unter dem Motto «Verein sind wir stark». Und die wichtigsten Botschaften sind Stabilität, Sicherheit und Solidarität in der EU zu erreichen.
Die EU ist ja derzeit in keiner einfachen Phase. Sie tritt oft nicht geeint auf, die Mitgliedsländer treten nicht geeint auf. Wie wollen Sie diesen ganzen Katalog dann durchsetzen?
Ja, wir wollen, darf ich den Vergleich zu der Schweiz machen, mit so Fingerspitzengefühl versuchen, ein richtiger Moderator und Mediator zu sein, alle nicht nur an den Tisch zu haben, sondern sie auch in den Dialog zu bringen. Da müssen wir diese schwere Phase überstehen. Und Bulgarien hat ihre Stärken, glaube ich, als ein Land und Modell der Toleranz und der Verständigung. Da möchten wir auch dadurch auch ein gutes Beispiel für die gesamte EU sein.
Und was wollen Sie für Ihr Land erreichen? Was erwarten Sie für Ihr eigenes Land?
Enorm wichtig. Wir wollen wirklich diese Anerkennung als volles Mitglied des Schengener Raumes werden. Und wir sind gut auf dem Weg in die Eurozone. Deswegen glauben wir, große Fortschritte da zu erreichen. Und wir sind viel besser als unser Image mit 3,9% Wirtschaftswachstum, Erfüllung aller Maastricht-Kriterien. Und da sind wir wirklich ein reiches Land. Deswegen wollen wir uns mal besser präsentieren und neue Freunde für Bulgarien da gewinnen.
Wenn man aber der Statistik glaubt, gehört Ihr Land trotz des starken Wirtschaftswachstums zu den ärmsten in Europa. Was macht Sie dennoch glauben, dass das funktionieren kann?
Wenn Sie mir erlauben, eine Bemerkung. Ich würde sagen, die Statistik ist arm, weil diese Statistik nur auf Geld beruht und auf Gehälter. Aber ein Land mit so einer alten Geschichte über 1300 Jahre, mit so einer reichen Kultur, mit diesen motivierten Menschen und wunderbaren, intakten Natur, glaube ich, ist kein armes Land, sondern es ist ein zukunftsorientiertes Land. Wir sind ein Stabilitätsanker in der Region des Westbalkans und der Schwarzmeerregion. Und dieser positive Trend gibt mir die Zuversicht, dass wir auch ein Land mit großer Zukunft sind.
Sagt Meglana Plukcheva, die ehemalige bulgarische Vizepremierministerin und bulgarische Botschafterin in der Schweiz bis im Sommer. Das war Info 3 News und Hintergründe. Heute im Studio Yvonne Lambricke und Karin Britsch.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.